Vaterschaft ist keine männliche Sache. Vaterschaft ist eine göttliche Sache. Und Vaterschaft beinhaltet Vaterschaft und Mutterschaft in ihrer Gesamtheit. Da ist nichts ausgeklammert und da fehlt gar nichts. Wenn wir über göttliche Vaterschaft reden, dann reden wir über Vaterschaft und Mutterschaft zusammen. Mann und Frau ist in Gottes Ebenbild gemacht. In seinem Ebenbild hat er sie geschaffen. Er hat sie die Erde gegeben. Er hat sie die Gewalt über die Erde gegeben. Sie sollten es verwalten. Sie sollen sich vermehren und sie sollen die Erde untertan machen. Das heißt, diese Autorität ist Mann und Frau gegeben, nicht nur Mann. Und Vaterschaft von Gott aus beinhaltet die Fülle des Mannes und die Fülle der Frau. Okay? Das ist wichtig zu verstehen. Wir haben die Aspekte bereits angeschaut, dass unter Vaterschaft auch Kindschaft ist natürlich, dass wir Kinder unser himmlischen Vater sind. Wir haben das letzte Mal den Aspekt der Dienerschaft angeschaut. Denn unter Vaterschaft ist alles. Und so wie Jesus der perfekte Sohn ist, so ist er unser Beispiel auch für die Dienerschaft, für die Einstellung, die wir haben sollten und die Einstellung, die wir haben dürfen. Es ist ein Vorrecht, uns demütigen zu können. Könnt ihr das nachvollziehen? Es ist ein Vorrecht, die wir haben als Kinder Gottes, sicher in unserer Kindheit, sicher in unserer Beziehung zu unserem Vater im Himmel, aus dieser Sicherheit heraus, weil Jesus es nicht für Raub gehalten hat, Gott gleich zu sein, hat er sich entäußert. Genauso wir aus der Gewissheit, wer wir sind in Christus, dass wir angenommen sind vom Vater, dass wir geliebt sind, dass wir auserwählt sind, dass wir ausgesucht worden sind, dass er einen bestimmten Plan hat für uns, der unveränderbar ist, dass er eine Liebe zu uns hat, die er ausgegossen hat, als wir noch Sünder waren. Weil das so ist, weil wir unsere Sicherheit darin finden, unsere Identität, unsere Definition, nicht nur unsere Prägung, wisst ihr noch? Wir sind nicht nur von Gott geprägt, sondern wir sind von Gott definiert. Und es ist eine Definition, der in alle Ewigkeit gilt. Es hat Bestand, es ist unveränderlich, es ist unerschütterlich, es ist ewig. Denn es kommt aus ihm. Und aus dieser Sicherheit heraus haben wir das Vorrecht, uns zu demütigen. Durch diesen Akt des Demütigens kann Gott uns erhöhen zur rechten Zeit. Weil Jesus willig war, das zu tun, hat Gott ihm erhöht und den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass auf den Namen Jesus jede Knie sich beugen muss, im Himmel und auf Erde und unter der Erde, und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. So haben wir diesen Vorrecht, als Diener des Herrn, diese niedrigere Stelle zu nehmen, auf dass Gottes Kraft durch uns freigesetzt wird in der Welt, auf eine Art und Weise, der nur durch diese Dienerschaft möglich ist. Nun möchten wir in die nächste Etappe. Nun möchten wir diesen Aspekt des königlichen Priesterschafts anschauen. Und es sind sehr interessante Aspekte, dass wir uns verstehen als Christen, auch als königliche Priester vor Gott, ist eigentlich eine der wichtigsten Schlüssel der Freisetzung der Kraft des Herrn in unserer Umgebung. Denn wo ist das Reich Gottes? Es ist in uns. Wenn wir eintreten in eine Situation, dann können wir mit Recht sagen, der Himmelreich ist euch nahe herbeigetreten, weil der Himmelreich in uns ist. Wenn wir verstehen, diesen Aspekt von königlicher Priesterschaft, dann verstehen wir auch ein Stück weiter, wie wir diese Königreich Gottes in unsere Umgebung freisetzen oder vertreten oder ausüben. Es ist mehr als nur, wir machen irgendetwas und dann puff, da kommt diese geistliche Irgendetwas aus uns heraus. Das passiert auch. Aber es kommt vielmehr aus unseren Taten. Es kommt vielmehr daraus, dass wir im Glauben Schritte machen und durch diesen Glauben, dass Gott wirkt. Das ist das, was er sucht. Er sucht Menschen, Männer und Frauen, die sein Königreich vertreten, indem sie das tun, was er sagt. Indem sie die Taten Jesu tun, so wie er es getan hat. Denn wir sollen das. Das ist das, was er von uns erwartet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Werke, die ich getan habe, werdet ihr auch tun und noch größere Werke, denn ich gehe zum Vater. Also diese Ausübung unserer geistlichen Priesterschaft ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt dessen, wozu wir berufen sind. Ich möchte anfangen in 2. Mose 20. Diese Priesterschaft, die wir ausüben, ist in erster Linie einen Dienst an Gott. In erster Linie einen Dienst an Gott. Deswegen war es mir heute auch wichtig, dass unser Lobpreis auch diese Ausrichtung hatte. Es war einen Dienst an ihm. Mir war bei der Lobpreis eigentlich egal, ob überhaupt irgendjemand hier war. Weil mein Augenmerk war nicht auf eine Anzahl von Menschen. Es war nicht auf irgendetwas außer auf Jesus gerichtet. Mein Lob gehörte ihm allein. Und es war meine Hoffnung und meine Freude, dass wir alle gemeinsam Gott gelobt haben. Aber das war nicht in erster Linie mein Ziel heute, dass ihr mitmacht. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Nicht, dass ich nicht für euch habe oder sowas, dass ich euch nicht liebe. Aber versteht ihr, wenn wir alle mit diesen Einstellungen kommen, dann haben wir Gottesdienst. Wenn wir nur kommen und sagen, oh, ich bin so, komm, futter mich, dann haben wir nur einen Teil dessen erreicht. Wir kommen gewiss bedürftig, gewiss. Aber wir kommen mit der Einstellung, ihm zu dienen. Und das ist für manchen eine ganz radikale Gedanke. Du kommst in die Gemeinde, um aufzutanken. Du kommst in die Gemeinde, weil, oh mein, ich brauche den Gottesdienst, dass ich überhaupt über die nächsten Tage komme. Dass ich überhaupt über die Runden komme. Das ist nicht grundsätzlich falsch daran. Aber was ist deine tiefere Beweggrund? Schau in deinem Herzen hinein, was ist deine tiefere Beweggrund? Und ich sage dir, du bist ein königlicher Priester. Und das sage ich bewusst, Priester, nicht Priesterin, weil das ist nicht notwendig. Ihr Frauen seid Söhne Gottes, versteht ihr? Wir sind alle Priester. Also das, was wir mit männlicher Autorität und so in der Priesterschaft identifizieren, gehört ihr Frauen genauso. Es ist nicht der Priester und die Priesterin. In diesem Aspekt, genauso wie in unserer Erbschaft, gibt es nicht Mann und Frau. Gibt es keine Sklave und Freie. Gibt es keine Grieche oder was weiß ich auch noch. Sondern es gibt die, die erlöst sind durch das Blut Jesu Christi. Diese Priesterschaft ist eine Sache, dass unser Erbteil ist von unserem himmlischen Vater und es gehört uns, ob wir männlich oder weiblich sind. Okay, das ist für uns allen, bitte. Nehmt das bitte so. Die eine Berufung zur Fürbitte haben. Wenn wir die Fürbitte dieser Welt alle zusammen hätten, dann hätten wir wahrscheinlich 95% Frauen. Also ich würde sagen sogar, dass die Frauen eher diese Berufung erkennen als die Männer. Also lasst euch nicht in irgendeiner Weise als zweiklassig einstufen lassen in dieser Priesterschaft-Aspekt. Okay? 2. Mose 20. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine andere Götter haben neben mir. Du sollst dir keine Bildnis noch irgendeinen Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Der Augenmerk ist allein auf Gott. Unsere Anbetung, unser Lob gehört keinem anderen außer unserem Gott. Ich muss das irgendwie einfach kochen lassen in jedem Herzen. Was das für dich bedeutet, musst du selber herausfinden. Aber ich gebe dir eine Frage mit. Wem diene ich wirklich? Wem gebe ich wirklich meine Aufmerksamkeit? Wem suche ich wirklich, wenn ich Probleme habe? Zu wem gehe ich wirklich? Ist er wirklich mein Eins und Alles? Ist er wirklich mein Hauptaugenmerk in jede Situation meines Lebens? Oder habe ich andere Möglichkeiten und andere Lösungen? Ich bin der Herr und du sollst außer mir keine Gleichnisse machen, du sollst außer mir nichts anbeten, du sollst dein Vertrauen an nichts anderes investieren, außer in mir. Das ist eine sehr tiefgreifende und auch sehr furchtsame Aussage. Denn die, die mich hassen, die, die mich ablehnen, denen, die sind nicht unter meinen Segen, die können nicht meinen Segen genießen. Deuteronomy, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, das ist 5. Mose, oder? 5. Mose 6, die Verse 4 und 5. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist eine Beschreibung unseren Dienst als königliche Priester. Mit was denn sollen wir den Herrn lieb haben? Vom ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Alle Kraft, die wir haben, unser ganzen Herzen, unsere ganze Seele. Das Herz ist das Tiefste. Mit unserem ganzen Innerste, mit unserer ganzen Seele, das bespricht die emotionalen Welt, mit unseren ganzen Emotionen sollen wir ihm lieben. Wir sollen uns hüten, Emotionen zu beherbergen, die in irgendeiner Weise anders sind. Mit unserer ganzen Emotionen, alles was wir, ich würde fast sagen, auf unsere fleischliche Ebene, alles was wir da beeinflussen können, wenn du merkst, dass du anders denkst, dann richte dich doch wieder zurück auf den Herrn und liebe ihn. Liebe ihn. Liebe ist sehr tief. Liebe, das ist die Liebe Gottes. Das ist die Liebe, der alles vertraut, der alles duldet. Weißt du, diese Liebe, der unveränderlich ist, und es ist auch unconditional, ja, es ist bedingungslos. Es ist diese Liebe, wo er sagt, liebe ihm so vom ganzen Herzen, von deiner ganzen Seele und mit all deiner physischen Kraft. Mit deinem ganzen Körper, liebe ihm. Lass das kochen. Schlagen wir mal den Neuen Testament auf. Gehen wir rüber zum 1. Petrusbrief. Ich lese ab Vers 4. Zu ihm kommt, als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr, als lebendige Steine, erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiliger Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschande werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Das ist ein bisschen furchterregend. Sie glauben nicht an das Wort, wozu sie auch bestimmt sind. Sind sie bestimmt, an das Wort zu glauben und sie tun es nicht? Oder sind sie bestimmt, das Wort nicht glauben zu können? Auch eine Gedanke, die wir mitnehmen sollen. Glaube ich nicht an das, wozu ich bestimmt bin? Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht im Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Halleluja. Ihr seid berufen, dieser heilige königliche Priestertum zu sein. Ihr wart einmal nicht ein Volk, jetzt seid ihr auserwählt und kostbar und geliebt und gewollt. Jetzt seid ihr erhoben zu diesem einfach unverständlichen Status im Herrn, dass er dich jetzt sieht und sagt, ich horche auf dich. Du hast meine Aufmerksamkeit. Ich habe dich lieb und ich freue mich auf deinen Sprechen mit mir. Ich freue mich auf deinen Lob. Denn du als meine Priesterschaft, durch die Priesterschaft hat Gott sein Volk gesegnet. Durch uns will Gott unsere Welt, unsere Umgebung segnen. Durch uns will er sein Reich auf diese Welt bauen. Wir sind geistliche Steine, ein Haus des Herrn, seine Werke, seine Größe zu verkündigen. Für was denn? Zu wem verkündigen? Warum verkündigen? Weil diese Welt diese Botschaft braucht. Weil diese Welt es braucht. Amen. Es gibt einen Grund, warum er uns zu einem königlichen Priesterschaft erwählt hat und ernannt hat. Wir haben irgendwas zu tun. Und wir haben einen Segen, in der wir wandeln sollen. Gott möge uns helfen, dass wir das auch tun können. Gott möge uns helfen, dass wir nicht von unseren Feinden so abgelenkt werden, dass wir das nicht tun. Unseren Dienst zu ihm als ein königlicher Priesterschaft ist in Johannes 4 beschrieben. Und ich lese ab Vers 22. Das ist die Geschichte von Jesus und dieser Samariterin. Aber hier spricht er eine Wahrheit aus und ich möchte dann nur diesen Teil anschauen. Ab 22. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden in Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solcher Anbetung haben. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist das, was Gott sucht aus seiner königlichen Priesterschaft. Er sucht eine wahre Anbetung. Er sucht, das ist die Aussage, das sind die Auswirkungen von dem, was wir früher gelesen haben. Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Der Ausdruck, deinen Herzen jetzt als wiedergeborene Christ, ist anders als das, was früher gewesen ist. Jesus hat gesagt, die Zeit kommt und es ist jetzt, ich bin jetzt da. Ab jetzt werden die wahre Anbeter Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Es gibt eine andere Art der Anbetung außerhalb dessen, was da gewesen war. Er hat gesagt, ja, wir Juden, wir beten an denen, die wir kennen. Wir wissen, wem wir anbeten. Nicht, dass sie nicht angebetet hatten. Die haben ja nach dem Gesetz angebetet. Die haben nach dem Gesetz die ganzen Rituen durchgemacht und das war alles angenommene, annehmbare Gottesdienst. Im Alten Bund war das Vorschrift. Es war alles definiert. Aber nun kommt eine Zeit, wo aus dem Geiste und in Wahrheit angebetet wird, außerhalb Ritual, außerhalb das System. Jetzt kommt irgendwas anders. Jetzt kommt eine Person, der mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft Gott anbetet, aus dem Geiste heraus und in der Wahrheit. Das ist unser Gottesdienst. Das ist unsere primäre Funktion auf dieser Erde. Aus diesem heraus fließt alles anders. Aus der Anbetung, die Anbetung ist eine Haltung der Demut. Eine Anbetung ist ein auf dem Gesicht fallen vor Gott. Anbetung ist eine zerbrochenen Herzen, einen zerbrochenen Geist. Nicht einen stolzen Geist, nicht einer, der nur so rumschreit und sagt in Jesu Namen und so weiter. Das kommt aus der Demut heraus. Aber das ist nicht unser Anfangspunkt. Unser Anfangspunkt ist der Anbetung. Es ist das sich niederknien vor Gott. Das sich hingeben. Aufgeben. Hingeben und aufgeben. Den Kampf gegen ihn aufgeben. Den Kampf gegen sein Wort aufgeben. Und man sich hingeben zu ihm und zu seinem Plan und zu seinem Willen. Wie sieht diese Anbetung aus? Damals war es klar. Damals, wenn du irgendetwas getan hast, dann nahmst du irgendeinen Tier, schlitzte ihm die Kehle auf, lagst ihm auf Feuer und das war irgendwie Gott wohlgefällig und hat deine Sünden so getilgt. Das war ein wohlgefälliges Opfer, ein wohlgefälliges Geruch. Es war annehmbar. Aber wie sieht es heute aus? Was ist jetzt der Situation? Lass uns mal 1. Chronik erstmal aufschlagen. 1. Chronik 16. Und ich lese ab 27. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben und mehr zu fürchten als alle Götter. Denn alle Heidengötter sind Götzen. Der Herr aber hat den Himmel gemacht. Hoheit und Pracht sind vor ihm. Macht und Freude in seinem Heiligtum. Bringt da dem Herrn, ihr Völker, bringt da dem Herrn Ehre und Macht. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringet Geschenke und kommt vor ihm und betet den Herrn im heiligen Schmuck. Es fürchte ihm alle Welt. Er hat die Erdkreise gegründet, dass er nicht wankt. Es freue sich der Himmel und die Erde sei fröhlich und man sage unter den Heiden, dass der Herr regiert. Diese Art von Lobpreis hat alles mit Worte zu tun. Es hat alles mit Aussage zu tun. Bringt da dem Herrn Ehre. Gib ihm die Herrlichkeit, die er gebührt. Bringt da dem Herrn das, was er gebührt, wie würdig er ist, wie groß er ist. Diesen Lobpreis, der hier beschrieben ist, ist nicht gesagt mit einem Schaf, mit einem Bock oder in irgendeinen Vogel, irgendeinen Brandopfer. Es ist eine Sache, bringt da dem Herrn die Ehre, die ihm gebührt. Kommt mit deiner Zunge, kommt mit deinem ganzen Körper und lobe ihm und gib ihm da dessen, was er sucht. Das, was wir dem Herrn bringen, muss auch echt sein. Es ist so einfach, dass wir in Heuchelei abrutschen. Ich möchte Jesaja 1 aufschlagen und ich lese die Verse 11 bis 20. Ich lese das einfach ohne groß die ganze geschichtliche Umrahmungen zu definieren. Aber man sieht durch das, was der Herr jetzt sagt, was eigentlich los war in den Zeiten, wo Jesaja das gesprochen hatte. Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen an Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr kommt zu erscheinen vor mir, wer fordert den von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet? Bringt nicht mehr da so vergebliche Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumonde und Sabbate, die ihr zusammenkommt, Frevel und Festversammlung mag ich nicht. Meine Seele ist Feind eure Neumonde und Jahresfesten. Sie sind mir eine Last. Ich bin's müde, es zu ertragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen. Lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, helft die Unterdrückten, schafft die Weisen Recht, führet der Witwen Sache. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr, oder lasst uns miteinander reden, spricht der Herr. Wenn eure Sünden auch blutrot sind, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr des Landes Gutes genießen. Weigert ihr euch aber und seid ungehorsam, so sollt ihr von Schwert gefressen werden. Denn der Mund des Herrn sagt es. Der Herr hat kein Gefallen an das, was wir nur aus Ritual tun, nur das, was wir aus Pflichtgefühl tun, bestimmt nicht das, was wir aus Heuchelei tun. Das, was Gott sucht, ist irgendetwas Echtes. Er riecht das, wenn es nicht echt ist. Dann sollen wir es lieber lassen. Deswegen ist es mir so wichtig, wenn wir eine Opfer einsammeln, dass wenn du es nicht freimütig tust, dass du es nicht tust. Denn das stinkt dem Herrn. Wenn du kommst und du plapperst nur die Worte nach von einem Lied und innerlich bist du verärgert und verbittert und du richtest und du hast all diese komischen Gedanken, das stinkt dem Herrn. Als königlicher Priester hast du eine Verantwortung, dich selbst erstens einmal zu prüfen, bevor du es wagst, in Gottes Gegenwart zu kommen und ihm irgendetwas Schmutziges auf dem Altar zu schmeißen. Er hat sie nicht sofort ausgerottet, obwohl das mal geschah mit dem hohen Priester, wenn er nicht alles richtig gemacht hatte. Aber es stinkte ihm. Er sagte, ich habe das satt, mach das bitte nicht, pfui. Das tut mir nichts Gutes, tut dir nichts Gutes, lass es lieber sein. Wir müssen echt sein. In Jesaja 29 lesen wir das noch einmal, auf eine leicht andere Form. Jesaja 29, Vers 13. Und der Herr sprach, weil dies Volk mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich fürchten nur nach Menschengebote, die man sie lehrt. Wir müssen uns prüfen als eine königliche Priesterschaft, wie es in unserem Herzen wirklich ausschaut. Wir sollen uns dafür hüten, dass wir nur mit Worte zu ihm kommen und unser Herz was anders sagt. Ich denke, dass wir nicht wahrnehmen, wie wichtig das ist. Ich denke, wir meinen irgendwie, dass er es nicht merkt. Ich denke, wir meinen, seine Gnade ist so groß, naja, es wird schon werden. Wir werden gerettet, aber was wir mitnehmen, hängt absolut davon ab, wie ehrlich wir mit unserem Gott sind. Wenn wir einfach so machen, haben wir gar nichts davon. Dann werden wir gerettet sein, wir werden durchkommen, alle unsere Werke werden durchs Feuer gehen. Und was so ist, wenn es nur geheuchelt ist, wenn unsere Herzen nicht übereinstimmen mit dem, was wir eigentlich tun, dann wird es verkohlt, es wird verbrannt. Und wir kommen durch, gerade noch gerettet, aber total schwarz und verkohlt. Warum denn? Wenn wir hier die Möglichkeit haben, uns zu prüfen und zu demütigen vor unserem Gott, zu sagen, Herr, bitte, reinige mein Herz. Herr, bitte, ich möchte dir wirklich dienen und lieben mit all meiner Kraft, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele. Herr, vergib mir, wo ich das nicht tue. Ich demütige mich vor dir. Ich bete dich an und ich gebe dir Worte aus meinem Munde, die wirklich das sind, was ich im Herzen habe. Ich will nicht vor dir heucheln. Ich will nichts sein, was nicht echt ist, aus der Tiefe meines Herzens. Dann bauen wir mit Edelsteine, mit Gold, mit Silber, und diese Dinge haben dann Bestand. Dann kommen wir durch diesen Feuerprobe nicht so schwarz oder so verkohlt, dann haben wir doch ein paar Schätze mit, die wir ihm vorlegen können, wo er sagen kann, gut getan, mein treuer Knecht, die paar Talente, die ich dir gegeben habe, hast du ja eingesetzt und es hat was gebracht. Psalm 51. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochenen Geist, oder hier steht es geängstigter Geist, ein zerbrochenes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Das ist für mich ein Schlüssel. Herr, tu meinen Lippen auf. Aus einem reinen Herzen heraus, tu meinen Lippen auf, denn das ist das, was du suchst. Du willst nicht ein Brandopfer. Wenn du das wolltest, dann würde ich dir das geben. Aber das wolltest du gar nicht. Du suchst irgendwas anders, irgendwas Tiefes, irgendwas aus meinem Herzen heraus, und das will ich dir geben. Halleluja. Lass uns noch eine Schriftstelle anschauen in Hebräer. Hebräer 13, und wir lesen die Verse 12 bis 16. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seinen Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So lasst uns nun durch ihn Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Aber wenn es um unseren Dienst geht, als königliche Priester, was wir ihm zu bringen haben, sind unsere Wörter. Was wir ihm zu bringen haben, ist unser Lob und unsere Anbetung. Und das bringen wir durch unsere Lippen, durch die Wörter, die wir ihm bringen. Und die haben ja nur Wert, wenn sie echt sind. Du kannst so eine Karte nehmen, so wie wir es heute gemacht haben, und du kannst es ihm vorblappern. Oder du kannst das als eine Glaubenswaffe aussagen und sprechen und proklamieren. Es kommt nur darauf an, wo dein Herz ist, wie du das von innen heraus tust. Und leider, oder Gott sei Dank, ist es so, dass wir das vor Gott nicht verbergen können. Er kennt dich. Er weiß genau, wie du bist. Er weiß genau, wie du es meinst. Und darauf schaut er. Mach nicht den Fehler und meine, dass nur weil du irgendein Ritual durchgemacht hast oder irgendein Gebet runtergesprochen hast, dass es damit geschehen war. Es sei denn, du hast dieses Ritual oder dieses Gebet vom ganzen Herzen gesprochen. Dann hat es seinen vollen Inhalt. Aber nur es nur zu tun, weil es zu tun ist oder weil jeder das tut und ich mache das mit und so weiter, Gott sieht das. Er sieht das. Er hat dich berufen, ein königlichen Priester zu sein. Er hat dich erwählt, auf dass er durch dich Großes tut in diese Welt. Dass er sein Einfluss durch dich in die Welt hineinbringe. Dass er durch dich Menschen erlöst, Menschen heilt und Menschen befreit. Deswegen hat er dich berufen. Deswegen hat er dich diesen Status gegeben als königlicher Priester. Du hast ein Vorrecht in dieser Hinsicht, wie keinen anderen Menschen auf Erden. Nur als Christ hast du diesen Vorrecht, aber du kannst es wahrnehmen oder auch nicht, wie du willst. Es ist immer eine Glaubensentscheidung. Immer. Egal, was es ist. Und hier ist es genauso. Du musst in dir selbst entscheiden, Gott, ich will deinen Weg gehen. Wenn ich jetzt sage, keine Waffe, der gegen mich geschmiedet ist, soll es gelingen. Das kann ich, keine Waffe, die gegen mich gelingen, geschmiedet ist, der gegen mich geschmiedet ist, soll es gelingen. Oder ich kann es sagen, keine Waffe, mit einem Bewusstsein, wer ich bin im Herrn. Keine Waffe, der gegen mich geschmiedet ist, wird es gelingen, im Namen des Herrn Jesus Christus. Es ist ein riesiger Unterschied, wo mein Herz ist und wo dein Herz ist. Und ich denke, die Botschaft für uns heute ist, dass wir uns dort prüfen. Denn ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass wir es nicht so wahrnehmen, wie Gott es meint. Ich nicht und du nicht. Mit nur wenigen Ausnahmen und nur zeitliche Ausnahmen. Es sind die Zeiten, oder? Wo wir aufstehen und wir wissen und wir rum tun. Aber wie oft lassen wir uns einfach rumschmeißen von den Umständen und von den Teufel und wir geben ihm so viel Raum in unserem Leben. Warum, warum, warum? Frage ich mich immer wieder. Warum hören wir nicht? Warum verstehen wir nicht? Es ist eigentlich klar aus der Schrift. Lass uns doch diese Möglichkeiten wahrnehmen, die Gott uns gibt. Lass uns den Schritt machen in diesen Priesterschaft hinein. Lasst uns unsere Autorität in Jesus wahrnehmen und es umsetzen in unsere Umgebungen. Was hindert uns dran? Außer Zweifel, Unsicherheit, Lügen des Feindes. Amen. Also lassen wir uns doch nicht hindern, in diesen Aspekt unsere Kindsein im Herrn Jesus, lass es uns nicht mehr verhindern. Lass uns weitergehen und vorwärts gehen im Herrn und hören wir doch auf, den Teufel so viel Raum zu geben. Er nimmt jeden Zentimeter, den wir ihm geben. Wir geben ihm einen Zentimeter, er versucht, einen Kilometer zu nehmen. Vater, ich danke dir in Jesu Namen für dein Wort. Ich danke dir in Jesu Namen, dass du uns so berufen hast als königliche Priester. Herr, und ich bitte dich durch deinen Heiligen Geist, dass du uns das mehr und mehr offenbarst. Wir haben es gehört. Vater, ich weiß nicht, wie viel durchgedrungen ist, aber Heiliger Geist, eins weiß ich, du bist der Geist der Wahrheit. Du bringst uns alles wieder zur Erinnerung, das Jesus uns gesagt hat. Und diese Worte, die heute gesprochen worden sind, Vater, lass sie hineingepflanzt werden in unseren Herzen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, Herr, bring es alles zurück. Bring es zurück zu der Zeitpunkt, wo wir es brauchen. Schenk uns deine Offenbarung, Vater, dass wir nicht mehr so rumgeschmissen werden mit jeder Hauch des Feindes, Vater. In Jesu Namen, so sei es. Amen.
Alle Herrlichkeit, alle Macht, dem ewigen Gott, alle Ehre, alle Herrlichkeit, alle Macht, dem ewigen Gott.
uns Leben durch dein Tod. Leben durch dein Tod.
Herr, du hast den Preis bezahlt auf Golgatha. Deine Feinde sind zur Schau gestellt, der Fall ist klar. Der Tod, die Sünde und der Teufel sind besiegt. Jesus, du bist der Herr.
Alle Ehre, alle Herrlichkeit, alle Macht, dem ewigen Gott. Alle Ehre, alle Herrlichkeit, alle Macht, dem ewigen Gott.
Sind viele, die nur noch warten auf ein klares Wort.
Jesus Christus ist Herr.
Yeah.